Die Produktion von Zement allein, das ist ein Bindemittel für den Beton, verursacht 7% der CO2-Emissionen weltweit. Und das ist fast dreimal so viel wie der gesamte Flugverkehr. Das heißt, wenn wir insgesamt fossilfrei werden wollen, dann müssen wir auch betonfrei werden.
Hallo und willkommen zurück zu Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Wir sind Hanna und Marisha von Klug, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Nachdem wir in der vergangenen Folge ja schon darüber gesprochen haben, wie Städte und Kommunen klimagerechter unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Menschen gedacht werden können, wollen wir heute über ein Thema sprechen, welches bei Gesundheit oft nicht so wirklich mitgedacht wird.
Zu Unrecht finden wir, denn heute geht es ums Thema Wohnen und Bauen. Und der Bausektor hat erhebliche Auswirkungen auf planetare Belastungsgrenzen und ist auch einer der beiden Sektoren, die in Deutschland chronisch ihr Klimaziel verpassen, nämlich so wie der Mobilitätssektor neben dem Bausektor. Dabei liegen Chancen für Gesundheit und Nachhaltigkeit darin, wenn wir die Art und Weise, wie wir leben und wohnen, ändern und entsprechend gestalten.
Dem Ganzen wollen wir uns annähern mit zwei tollen Gästinnen, Elisabeth Bröhrmann und Jennifer Wolf. Schön, dass ihr beide da seid.
Ich freue mich auch, da zu sein.
Hallo Hanna, hallo Marisha, hallo Elisabeth, ich freue mich auch sehr.
Elisabeth, du bist Architektin und hattest in den vergangenen 3 Jahren die Gastprofessur der Architects for Future an der TU in Berlin inne und bist auch Sprecherin bei den Architects for Future. Und Jennifer, du bist Fachärztin für öffentliche Gesundheit und arbeitest zu Umwelt, Klima und Gesundheit bei der WHO. Als erstes wollen wir euch fragen, wie kamt ihr denn dazu, euch für eine klimagerechtere Welt auf die Weise, die es tut, zu engagieren und was macht ihr denn eigentlich?
Ja, also auf persönlicher Ebene hat mich das Thema schon immer wahnsinnig interessiert und die Brisanz nimmt ja einfach auch immer mehr zu. Und dann hatte ich einfach das große Glück, dass ich mich beruflich in diesem Bereich engagieren kann. Und um jetzt mal zum Thema Wohnen und Bauen zu kommen, haben wir vor circa 9 Jahren entschieden, dass wir eben, da war gerade unser Sohn geboren, dass wir eben nicht als Kleinfamilie zusammen wohnen wollen, sondern dass wir mit anderen Menschen zusammen nachhaltig und gemeinschaftlich wohnen wollen.
Und bei mir, du hast es ja gerade gesagt, ich habe Architektur studiert und bin jetzt Architektin. Und wenn man sich eben dem bewusst wird, welche große Verantwortung Architektur für die Umwelt, für den Klimaschutz spielt, dann kann man da eigentlich nicht mehr weggucken. Und dementsprechend habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mich da zu engagieren und bin vor ungefähr 5 Jahren zu den Architects for Future gestoßen, die da noch recht neu waren, und engagiere mich da vor allem in der politischen Arbeit. Wir haben damals dann eine Bundestagspetition Bauwende jetzt gestartet, wo wir fast 60.000 Unterschriften gesammelt haben und dann in die öffentliche Anhörung in den Bundestag durften und damit sozusagen dieses ganze Thema nachhaltiges Bauen, Bauwende, die politische Dimension davon ordentlich gepusht haben als Thema, und daraus hat sich dann ganz viel entwickelt, unter anderem eben auch diese Architects for Future Team Gastprofessur an der TU Berlin für zukunftsgerechte, sozialgerechte, klimagerechte Architektur. Und daraus hat sich jetzt auch wiederum ein großes Netzwerk für die Bauwende in der Lehre gegründet mit fast über 80 Lehrenden und 40 Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Das heißt, es bewegt sich da so einiges, und für mich persönlich mache quasi dadurch gerade eine kleine Pause vom klassischen Architekturberuf und habe eben auch das Glück, im Moment bei Architects for Future arbeiten zu können in einer Teilzeitstelle in dieser NGO. Von der EU sind wir gerade gefördert, und ja, das macht ganz große Freude, da sozusagen den Bausektor ein bisschen zu bewegen, stark hoffentlich zu bewegen in Richtung Transformation.
Dann bleiben wir doch genau dabei mal. Elisabeth, warum müssen wir denn über Bauen sprechen?
Genau, der Bausektor ist tatsächlich unser Klima- und Ressourcenfresser Nummer 1. Das ist uns oft nur gar nicht bewusst, aber wenn wir eben auf die Zahlen gucken, dann ist der Bausektor oder das Bauen und das Betreiben von Gebäuden für fast 40% aller CO2-Emissionen verantwortlich. Und das ist mehr als jeder andere Sektor. Und es gibt eben nicht nur dieses Klimaproblem, sondern auch ein ordentliches Ressourcenproblem, denn beim Bauen werden über 90% der mineralischen Rohstoffe verbraucht, und gleichzeitig produzieren wir mit dem Bauen über die Hälfte unseres Mülls in Deutschland. Und als wäre das noch nicht genug, jeden Tag werden 52 Hektar neue Fläche als Siedlungsfläche ausgewiesen. Davon wird ungefähr die Hälfte versiegelt. Das ist ein wahnsinniges Problem in Sachen Klimaresilienz oder auch Artenvielfalt. Und dann ist es noch eine erschreckende Zahl, dass pro Tag in Deutschland ungefähr 40 Gebäude abgerissen werden. Und da sprechen wir nur von der Dunkelziffer, denn im Moment müssen Gebäudeabrisse gar nicht gemeldet werden oder sind statistisch gar nicht so richtig erfasst. Und das ist einfach eine unfassbare Dimension, wenn man sich das mal vorstellt, was da passiert und uns einfach ja an Zukunftsfähigkeit genommen wird.
Du hast jetzt schon verschiedene Dinge angesprochen, die alle mit dem Bausektor zu tun haben. Wenn wir das uns Großen anschauen, bei Bauen denken wir eigentlich tatsächlich an Gebäude, ne? Also wir haben irgendwie häufig im Kopf, okay, wir haben halt ein Haus, wir leben darin und haben eigentlich nur im Kopf, was da an Emissionen entsteht. Du hast jetzt aber auch schon den Müll angesprochen, du hast die versiegelten Flächen angesprochen. Also im Prinzip zahlreiche Punkte, die auf die planetaren Belastungsgrenzen ja einzahlen. Eben nicht nur die Treibhausgasemissionen. Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Wo genau belastet der Bausektor eigentlich die planetaren Belastungsgrenzen?
Also der Punkt ist halt, dass wir, wenn wir heute oft über nachhaltiges Bauen sprechen, dann meinen wir ganz oft die Energieeffizienz. Genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Also wie viel Heizwärme oder wie viel CO2 wird sozusagen durch unseren Verbrauch im Betrieb verbraucht und ausgestoßen sozusagen. Und das ist aber ja nur ein ganz kleiner Teil von dem Lebenszyklus eines Gebäudes. Wenn wir da auf den gesamten Lebenszyklus gucken, also von dem Moment an, wo Rohstoffe abgebaut werden, wo die dann vielleicht sogar global einmal um die Welt transportiert werden, damit sie dann hier auf der Baustelle ankommen oder auf einer anderen Baustelle, dass sie transportiert werden müssen, dass sie dann verarbeitet werden müssen, dass dann die Baustelle passiert. Dann steht das Gebäude und fatalerweise werden Gebäude halt eigentlich für die Ewigkeit gebaut, aber trotzdem reißen wir sie ganz oft aus verschiedenen Gründen nach relativ kurzer Nutzungszeit schon wieder ab. Und auch dann entsteht ja sozusagen Schutt. Nicht nur während der Baustelle entsteht Schutt, der quasi entsorgt werden muss, sondern auch wenn wir das Gebäude dann abreißen, entsteht Schutt, der in der Regel nicht recycelt wird oder nur mit einem großen Downcycling-Faktor recycelt wird und sozusagen alles auf der Halde landet. Und damit haben wir dann auch wieder Müll produziert, der da einfach liegen bleibt und eben nicht weiterverwendet wird. Und das ist super fatal. Wir wissen ja, wir leben in einer Welt mit planetaren Grenzen. Wir haben endliche Flächen, wir haben endliche Ressourcen und trotzdem bauen wir eben so weiter, als gäbe es da keinen Morgen. Und wir reißen eben ab und gleichzeitig stehen aber ganz viele Gebäude leer und gleichzeitig weisen wir auch immer noch wieder neue Siedlungsflächen aus. Es werden neue Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser am Rande der Städte gebaut, sodass eigentlich wir immer mehr für uns in Anspruch nehmen von Ressourcen, die aber eben endlich sind.
Und diese ganzen Sachen haben ja, wie wir wissen, indirekte Folgen für unsere Gesundheit. Welche direkten Folgen gibt es denn aber auch vom Bausektor? Also gerade wenn wir an Innenräume denken und wie viel wir uns in Innenräumen aufhalten und was die Qualität dort für unsere Gesundheit ist.
Ja, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Viele denken bei Luftreinheit zum Beispiel oder bei Luftgesundheit vor allem an die Außenluft und an Feinstaub und an schlechte Stadtluft und so weiter. Aber eigentlich ist der entscheidende Ort eben drinnen, denn wir verbringen rund 90% unseres Lebens ja in Innenräumen, sei es zu Hause, sei es in den Schulen, sei es in den Büroräumen und wo auch immer. Und die Innenraumluft ist ganz oft viel schlechter als die Außenluft, selbst in belasteten Städten. Und das liegt eben auch an der Art, wie wir bauen und welche Materialien wir dabei einsetzen. In modernen Gebäuden und auch Möbeln stecken zum Beispiel unzählige Klebstoffe und Beschichtungen, Kunststoffe oder auch synthetische Materialien, die permanent eigentlich ausgasen und auch nicht zu unterschätzen, auch beim Putzen, beim Kochen, beim Backen, beim Basteln, beim Heimwerken entstehen giftige Gase manchmal durch Klebstoffe oder durch andere Dämpfe. Und dieser Stoffcocktail, der kommt halt immer in ganz niedrigen Dosen über eine sehr lange Zeit in unsere Atemwege. Und genau das macht dann Innenräume gesundheitlich so relevant.
Was hilft dagegen? Was können wir denn tun? Also wir haben diese direkten und indirekten Folgen vom Bauen und Wohnen. Was können wir denn machen?
Also bei den direkten Sachen, also in Sachen Innenräume zum Beispiel, also man merkt das ja dann nicht unmittelbar, sondern es ist eher lange Entwicklung sozusagen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig natürlich, dass wir oft lüften, dass wir viel lüften, dass wir vor allem Stoßlüften und da weniger auf Lüftungsanlagen oder Klimaanlagen setzen. Die verschärfen das Problem teilweise eher, wenn sie zum Beispiel auch schlecht gewartet sind oder falsch eingestellt sind und nicht auf Schadstoffe optimiert sind. Das heißt, da einfach oft den Luftwechsel haben und dann natürlich bei der Auswahl von Materialien schauen, dass die nicht synthetisch sind, dass da keine Klebstoffe oder wenig Klebstoffe drin sind, dass da nicht viele Stoffe gemischt miteinander sind und dass vor allem gegen Feuchte gearbeitet wird, dass die Schadstoffe reduziert werden, dass vielleicht auf biobasierte, auf natürliche Baustoffe gesetzt wird. Und politisch gesehen sozusagen müssten wir auch das fordern, dass es sozusagen eine Volldeklaration gibt, dass wir überhaupt wissen, was in diesen Baustoffen drinsteckt. Und das ist jetzt auf die Materialien bezogen. Auf das Globale gesehen liegt der Hebel natürlich im Bestand, ne? Und auch da das weiter zu nutzen, was wir haben. Also weniger neu zu bauen, mehr umzubauen, weiter zu nutzen, Leerstand zu aktivieren, den wir haben und da erstmal die ganzen Potenziale zu heben. Denn das ist am Ende viel effektiver, als eben ein neues Gebäude zu bauen, was jetzt super energieeffizient ist. Das ist tatsächlich ein Trugschluss, den wir oft haben. Wir reißen ein altes Gebäude ab und dann wird irgendwie gesagt, ja, aber der Neubau, der ist dann so super energieeffizient und damit sparen wir total viel Energie. Und das mag sein für eben diese kurze Zeit des Betriebes. Aber wenn wir eben den gesamten Lebenszyklus betrachten, dann sehen wir, dass fast 50% der insgesamten Emissionen und Energien, die ein Gebäude verbraucht, auch in den anderen Bereichen liegen. Und das heißt, der große Hebel liegt darin, den Bestand weiter zu nutzen, denn da steckt, also wir nennen das die sogenannte graue Energie oder die grauen Emissionen, die schon in den bestehenden Gebäuden gebunden ist, die eben schon verbraucht wurde, während die hergestellt wurden. Und gerade Beton ist da zum Beispiel ein unfassbarer CO2-Fresser. Die Produktion von Zement allein, das ist ein Bindemittel für den Beton, verursacht 7% der CO2-Emissionen weltweit. Und das ist fast dreimal so viel wie der gesamte Flugverkehr. Das heißt, wenn wir insgesamt fossilfrei werden wollen, dann müssen wir auch betonfrei werden. Und das ist natürlich super schwierig, weil Beton ist natürlich ein Hochleistungsbaustoff, der uns super viel ermöglicht. Tunnelbau, alles, was unter der Erde ist, da ist natürlich Beton sehr, sehr hilfreich. Aber alles, was überirdisch ist, könnten wir auch mit anderen Materialien erreichen. Und vor allem das bewahren, eben was wir schon haben, das weiter nutzen, dann kämen wir da schon sehr viel weiter runter und könnten die Emissionen da total reduzieren und eben dann oberirdisch nachwachsende biobasierte Baustoffe verwenden. Holz, Stroh, Lehm, Hanfplatten und so weiter. Also da gibt es viele Alternativen, die man nutzen kann, die gleichzeitig dann auch gesünder sind, um darin zu wohnen.
Total spannend. Du hast jetzt ganz viele wichtige Dinge angesprochen. Ich nehme vor allem mit irgendwie so nicht unbedingt Neubauen, sondern eigentlich die Sanierung und den Beton als Klimakiller Nummer eins. Tatsächlich irgendwie Zahlen, über die wir ganz, ganz wenig sprechen. Und wir haben ja die direkten und indirekten Folgen von Gesundheit schon gesprochen. Jennifer, du hast eingangs schon gesagt, ihr habt euch auch viel Gedanken gemacht, wie wollt ihr eigentlich leben? Oder magst du vielleicht auch einmal vorstellen, wie du tatsächlich lebst?
Ja, total gerne. Also ich wohne seit Januar diesen Jahres nach einer intensiven, langen Planungsphase in der Allmende in Gundelfingen bei Freiburg. Wir sind ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt, ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit fast 75 Menschen, davon etwa 25 Kinder. Und zu deiner Frage, welche Vorteile ich im gemeinschaftlichen Leben sehe. Ich sehe da massive Vorteile und ich glaube, dass gemeinschaftliches Wohnen uns Antworten auf ganz viele von unseren aktuellen Problemen liefert, auch gerade in sozialer, nicht nur in gesundheitlicher und ökologischer Hinsicht. vielleicht einfach mal in Bezug auf Gesundheit anzufangen, wenn man gemeinschaftlich lebt. Man erlebt ganz viel Verbindung zu anderen Menschen, tragende Beziehungen. Man unterstützt sich gegenseitig im Alltag. Also ich erfahre Hilfe. Ich kann aber auch sehr viel Hilfe geben. Der ganze Verwaltungsprozess erfordert viel Engagement, führt aber auch zu einer hohen Selbstwirksamkeit. Also ich habe schon gesagt, wir haben ein Mehrgenerationenprojekt und ganz viel von der Organisation tagsüber wird zum Beispiel von unseren Rentner und Rentnerinnen gestemmt. Und das ist einfach ein großer Gesundheitspuffer. Also es wirkt zum einen sehr positiv auf mentale Gesundheit. Zum anderen ist auch soziale Isolation und Einsamkeit ist mittlerweile ein sehr fest etablierter Risikofaktor für Sterblichkeit, für kardiovaskuläre Erkrankungen und eben auch für, klar, ganz stark für psychische Erkrankungen. Noch weitere Faktoren für die Gesundheit. Was ich so spannend finde, ist, dass in einem Wohnprojekt kann man super gut gesundheitsfördernde Routinen umsetzen. Zum Beispiel, indem man gemeinschaftlich kocht. Und wenn man gemeinsam entscheidet, wir kochen in der Gemeinschaft, wir essen vegetarisch, vegan, wir essen vor allem biologisch, dann ist es keine Eigenentscheidung mehr, sondern es wird mehr zu einer kollektiven Kultur. Und wenn ich vielleicht alleine lebe und mir alleine nicht die Arbeit machen würde, dann gehe ich halt zum Gemeinschaftsessen und habe da automatisch viel gesündere Routinen oder auch im Bereich Aktivität, also wie oft wir über unsere, wir haben verschiedenste Verteiler, da rumkommt, hey, ich gehe jetzt zum Sport, kommt jemand mit, wir haben eine Laufgruppe, wir haben unseren Garten, wo wir gemeinsam Dinge tun, immer wieder wird zur Wanderung aufgerufen und das passiert dann einfach so, ein aktiver, lebendiger Alltag passiert quasi ohne Aufwand. Und vielleicht noch mein letzter Punkt zum Gesundheitsaspekt ist, dass ich davon überzeugt bin, dass gemeinschaftliches Wohnen sehr resilient gegenüber Krisenzeiten macht. Das sind zum einen persönliche Krisen, was weiß ich, wenn ein Partner verstirbt, wenn ich meinen Beruf verliere, wenn ein Kind krank ist, dann gibt es da einfach ein unheimlich großes Netzwerk, das auffangen kann. Und es läuft sowohl über feste Strukturen, ne? Wir haben zum Beispiel verschiedenste AGs, die sich darum kümmern, eine AG Teilhabe, eine AG Soziales und so weiter, aber auch ganz viel über informelle Strukturen und eben dieses Eingebettetsein. Und aber eben natürlich auch in Bezug auf die großen Krisen, um die wir uns hier ja beschäftigen, zum Beispiel die Klimakrise. Glaube ich, dass wenn mehr Menschen in Gemeinschaft leben, dass man da einfach viel besser auf sich aufpassen kann. Also zum Beispiel letztens war, dass jemand, auch eine ältere Person aus unserem Wohnprojekt geschrieben hat, hey, mir geht's gerade nicht gut, kann mal jemand hochkommen? Und das passiert dann einfach. Vielleicht nur ganz kurz einen Abstecher zu Elisabeth, weil mir das ein echt wichtiges Thema ist. Elisabeth, du hast ja gesagt, wie wichtig es ist, eben nicht neu zu bauen und wir haben neu gebaut. Da habe ich einmal das totale Bedürfnis, da was zu sagen. Wir haben lange gesucht. Wir sind ja hier in Freiburg. Hier ist Wohnraum total knapp. Wir hatten ja einen sehr langen Prozess. Wir haben sehr lange gesucht. Wir haben wir haben 25 Gemeinden um Freiburg angeschrieben. Wir hatten aber eben uns dieses Kriterium gesetzt. Wir möchten innerhalb von einer halben Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad müssen wir in Freiburg sein, weil wir eben nicht, wir wollten möglichst autofrei weiter funktionieren können und Infrastruktur vor Ort haben, dass wir unsere Kinder nicht in die Schulen fahren müssen und haben einfach kein Bestandsobjekt hier gefunden. Da gibt's wahrscheinlich andere Gegenden, wir haben das hier nicht gefunden und dann hat uns eben die Stadt Gundelfingen hat uns ein Grundstück angeboten, da hätte es uns eine große Wohnbaugenossenschaft gebaut und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das in die Hand und ich glaube, wir haben es besser gemacht als die. Genau, das war mir super wichtig.
Ja, genau. Also das ist natürlich richtig. Natürlich werden wir es nicht sofort schaffen, gar nicht mehr neu zu bauen. Aber wenn wir dann neu bauen, dann müssen wir, glaube ich, gucken, was wir neu bauen und wofür wir es uns leisten, diese Ressourcen und diese CO2-Emissionen zu verbrauchen und zu verantworten sozusagen. Und da ist ja euer Projekt eigentlich ein ganz schönes Projekt, weil ihr baut eben was anderes. Ihr baut keine Luxus-Rendite-Projekte sozusagen, wo dann wieder kein bezahlbarer Wohnraum raus entsteht, sondern ihr baut eben den bezahlbaren Wohnraum. Ihr baut den sozial gerechten, den gemeinsamen, den generationengerechten und altersgerechten Wohnraum, den wir so dringend brauchen. Und ihr habt euch, glaube ich, auch bemüht, mit nachhaltigen Rohstoffen und Baustoffen zu arbeiten. Dementsprechend seid ihr ja auch ein schönes Vorbildprojekt für viele andere, wie dann bauen gehen könnte in der Zukunft.
Ja, genau. Das. Vielen Dank, Elisabeth. Das war uns nämlich auch wirklich total wichtig. Also zum einen ist es wirklich so, es ist bezahlbarer Wohnraum für die Zukunft, dadurch, dass wir eben ein Projekt vom Mietshäuser-Syndikat sind. Das ist wirklich festgeschrieben, es bleibt Mietwohnraum. Wir haben 60% sozialen Wohnungsbau und wir haben 4 Wohnungen, die sind auch grundbuchlich festgeschrieben, also rechtlich bindend für Menschen mit Fluchthintergrund. So, und dann in der Planungsphase haben wir eben, war es uns total wichtig, dass wir ein sehr ökologisches Gebäude bauen. Also es ist ein Holzbau geworden. Der Standard ist KfW 40 NH, also unser Haus ist vergleichbar mit Passivhaus. Wir haben, denke ich, ein sehr ausgeklügeltes Heiz- und Kühlsystem. Wir kühlen das Gebäude passiv, ohne zusätzlichen Energieaufwand im Sommer. Und das ist gerade im sozialen Wohnungsbau bisher noch so eine Seltenheit.
Jennifer, du hast schon viel auch die Materialien angesprochen, mit denen ihr gebaut habt. Und da habt ihr versucht, ökologische Nachhaltigkeit ja zu leben innerhalb eures Neubaus. Wir haben aber ja nicht nur den Klimaschutzaspekt, wir haben natürlich auch den Anpassungsaspekt. Wir sind ja zunehmend auch Hitze- und auch Kälteperioden ausgesetzt. Habt ihr das mitgedacht oder auch Starkregenereignisse? Habt ihr Anpassungsaspekte mitgedacht in eurem Bauen? Und falls ja, wie habt ihr das gelöst?
Ja, also wir haben uns für eine Erdsondenwärmepumpe entschieden. Da sage ich jetzt nochmal einen Aspekt, der eher für Klimaschutz als für Klimaanpassung gilt. Er hat zum Beispiel das Kältemittel, das da eingesetzt wird, ist nicht klimaschädlich und hat auch keine Ewigkeitschemikalien. Also es ist mit Propan. Da muss man halt besonders auf die Brennbarkeit achten, aber das lässt sich gut umsetzen. Und ergänzt wird das Ganze durch eine 100 kW Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und diese Erdsondenwärmepumpe, die erlaubt uns eben zum einen im Winter die Wärme des Gebäudes, das Heizen des Gebäudes. Und im Sommer, und das haben wir gemerkt, das hat einen wahnsinnig guten Effekt, erlaubt uns eine komplett passive Kühlung der Wohnungen. Also wir nutzen dann quasi im Sommer die Kühle des Erdreichs, um die Wohnungen zu kühlen, ohne irgendwie zusätzlichen Energiebedarf. Und da haben wir jetzt schon in diesem Sommer gemerkt, der ja gar nicht so super heiß war, aber wie stark uns das schon geholfen hat in den oberen Stockwerken und überhaupt im Gebäude.
Ja, und da sieht man wieder so schön, wie das funktioniert, völlig fossilfrei. Wärmen und kühlen.
Völlig fossilfrei und da wollen wir ja hin.
Wie ist denn das im Bestand?
Können wir gleich drauf eingehen. Eine Sache noch zur Ergänzung dabei. Wir reden ja im Moment so viel über Heizen und unsere Heizwärme, aber perspektivisch gesehen werden wir uns nämlich viel mehr tatsächlich auch gesundheitlich mit der Hitze im Sommer auseinandersetzen müssen, wenn wir auch über das Bauen sprechen. Und deswegen gut, dass ihr das mitgedacht habt. Auch da sind nachhaltige Baustoffe wie zum Beispiel Lehm oder sowas, ne, sind eher feuchtigkeitsregulierend, temperierend und so weiter und da eben auch ein Aspekt der Gesundheit.
Ich finde es auch wirklich faszinierend und ja teilweise auch in gewisser Weise erschreckend, wie stark da der soziale Aspekt auch dazukommt, dass es das häufig im sozialen Wohnungsbau gar nicht gibt. Weil im sozialen Wohnungsbau wird sowas nicht verbaut. Da geht man eher auf günstigere Lösungen und zum Beispiel, vielleicht hat sich es mittlerweile geändert, aber es ist ja noch nicht so lange her, aber unsere Wärmepumpe hier in unserem Ausmaß, die mussten wir zum Beispiel aus der Schweiz importieren. Die war auf dem deutschen Markt gar nicht zu haben. Also da ist ein unheimliches Entwicklungspotenzial und da sollte man doch wirklich auch mal schauen, dass man mal von den fossilen, einschließlich Gas, mal komplett wegkommt und eher in diese wirklich zukunftsfähigen Alternativen investiert. Und ich wirklich, also diese passive Kühlung im Sommer, ich habe mich letztens mit einer älteren Dame hier im Haus unterhalten, sie meinte, Jennifer, das wird uns retten. Und es ist wirklich, also es ist absolute tolle Klimaanpassung, die halt gleichzeitig ja nicht mehr Energie erfordert. Und es funktioniert.
Ja, tatsächlich was, worüber wir viel zu wenig sprechen, ne? Wie viele Menschen oder wie viele Hitzetote gibt es auch im Sommer auch schon in unseren Breitengraden, die und massiv eben ältere Menschen oder eben Menschen in sogenanntem günstigen Wohnungsbau sozusagen leiden. Und wenn wir beim Fossilen sind, auch da noch ein Aspekt, ne? Auch unsere Dämmung, die wir gerade so gerne auf die Gebäude packen, diese Wärmedämmverbundsysteme, sind fossile Produkte. Also es ist ja alles Rohöl, was da in Styroporplatten an die Häuser gepackt wird. Und natürlich ist es gut, dass wir insgesamt weniger Energie dann verbrauchen, aber es ist ja irgendwie auch absurd, weil wir benutzen fossile Energie, um zu heizen und dann packen wir fossile Dämmplatten außen drauf, um das wieder runterzunehmen. Da sind wir noch lange nicht bei fossilfrei und auch dafür gibt es Alternativen. Und wenn wir unsere Heizsysteme schon mal umstellen, haben wir schon viel gewonnen und gleichzeitig müssen wir aber natürlich unseren Bestand auch klimaneutral bekommen und das funktioniert aber eben auch ohne fossile Dämmplatten mit anderen Dämmmaterialien zum Beispiel.
Jetzt sprichst du den Bestand schon an. Wir hatten auch gerade gesagt, wie wichtig sowohl Wärme- als auch Kälteplanung ist. Also nicht nur über das Heizen zu sprechen, sondern auch über Kühlungsmöglichkeiten für den Sommer. Wie ist denn, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, neu zu bauen, wie bei Jennifer mit der Wärmepumpe, die von Anfang an mitgedacht wurde? Wie ist denn dann mit Wärme- und Kälteplanung im Bestand? Was kann man da machen?
Genau, also ich bin hier so ein bisschen die Zahlenfee, habe ich das Gefühl, aber es gibt halt einfach so viele krasse Zahlen. Wenn wir nämlich auch zum Beispiel schauen, wie viele Gebäude, es gibt die Statistik, bis 2030 überhaupt Neubauten sind. Also von allen Gebäuden, die wir nutzen, sind diese Neubauten nur 8%. Alle anderen Gebäude gibt es bereits schon. Das heißt, wenn wir bei diesen Neubauten immer so auf die Energieeffizienz gucken, dann ist es schön, aber es sind eben nur 8% unserer Gebäude. Das heißt, die werden, egal wie energieeffizient die sind, die werden uns da überhaupt nicht retten. Wir müssen massiv eben da gucken, dass wir den Gebäudebestand, also diese anderen 92%, sanieren. Und davon natürlich auch nicht alle. Ne? Dann kommen mal Leute und sagen, ja, aber das schöne Schlösschen irgendwie oder das Denkmal oder irgendwie sowas, das können wir doch nicht tot sanieren. Nein, das geht es nicht. Also können wir auch ein bisschen großzügig sein. Es geht darum, individuell zu gucken, was ist denn wo sinnvoll. Und da ist eben auch nicht immer das 150%-Paket das Sinnvollste für jedes Gebäude und ja auch nicht leistbar, ne? Sondern eben zu gucken, kann ich erstmal das Dach dämmen sozusagen. Darüber geht schon mal viel Wärme verloren. Oder kann ich die Kellerdecke dämmen? Da geht auch viel Wärme verloren. Dann habe ich schon mal viel geschafft. Wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe, was rundherum begrünt ist, mit Efeu zugerankt, wäre es natürlich auch absurd, das alles runterzuziehen, um jetzt Dämmplatten da draußen drauf zu packen, weil auch diese Begrünung ist zum Beispiel ein Wärmepuffer. Und wenn ich aber kann, also ich meine, gerade in der Stadt ist es natürlich auch so, dass es ganz wenig Außenfläche nur gibt, dann hilft zum Beispiel auch erstmal nur die Fenster auszutauschen oder die dichter zu machen, da vielleicht auch nur eine Dichtung dran zu machen, damit es nicht so zieht. Gleichzeitig muss man dann wieder stoßlüften, damit es auch einen guten Austausch gibt. Das hatten wir ja schon. Aber genau, und dann gibt es eben auch serielle Sanierungsmodule aus nachwachsenden Rohstoffen, die man draufpacken kann auf die Gebäudefassaden. Und oft in Sanierungsprojekten wird dann auch in diese Dämmschicht, die draußen draufgepackt wird, eine weitere Tragstruktur zum Beispiel integriert, um dann obendrauf noch ein oder zwei Geschosse draufzusetzen, also neuen Wohnraum zu schaffen, ohne weitere Flächenversiegelung. Und das sind dann so ganzheitlich gedachte Sanierungskonzepte, von denen wir einfach viel, viel mehr brauchen. Und um das auch nochmal in Zahlen festzuhalten, ja, im Moment haben wir eine Sanierungsquote von unter 1% ungefähr. Und wir bräuchten, um klimaneutral zu werden, 4% oder 3-4%. Und da müssen wir wirklich zulegen. Und das Problem ist aber eben, dass die jetzigen Bauregularien das sehr erschweren und es natürlich auch Geld kostet und dann immer aufgeschrien wird, oh nein, die Mieten steigen und es wird umgelegt auf die Mietenden. Das kann natürlich auch nicht sein. Das heißt, wir brauchen auch da, wenn es dem Staat ernst ist sozusagen, natürlich ein Entlastungsmodell. Es gibt da Vorschläge zu so einem Drittelmodell zum Beispiel, um die Kosten fair zu verteilen und die Mieten so steigen zu lassen, dass auch wieder was eingespart werden kann durch den Energieverbrauch und sich das dann ungefähr die Waage hält.
Ja, spannend, was da alles schon für Ideen gibt. Und Jennifer, nochmal an dich. Welche Ideen zu mehr Nachhaltigkeit habt ihr denn in eurem Wohnprojekt schon ausprobiert? Wir haben jetzt über viel Technisches gesprochen, aber du hast auch schon Soziales angesprochen.
Ja, was dann aber darüber hinaus, glaube ich, noch viel wichtiger ökologisch ist, ist, dass durch das gemeinschaftliche Wohnen es diese wahnsinnigen Möglichkeiten zum Teilen gibt, die uns auch immer mehr einfach schrittweise bewusst werden, was man eigentlich alles teilen kann. Und vieles davon kann man eben architektonisch festschreiben und das haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, gut, wir bauen jetzt neu. Aber wir wollen möglichst wenig Fläche verbrauchen. Also wir möchten, dass möglichst viele Menschen auf dieser Fläche wohnen können. Und wir haben eben auch 60% sozialen Wohnungsbau und 40% frei finanziert. Wir wollen aber, dass alle Wohnungen gleich sind. Also wir wollen nicht, dass die sozial geförderten Wohnungen außer der Miete, dass die irgendwie anders sind als die frei finanzierten Wohnungen. Und die sind ja gedeckelt sowieso schon von der Größe. Wir wollten halt viel Gemeinschaftsfläche, aber wir wollten dann wieder nicht, dass die Gemeinschaftsfläche unseren Flächenverbrauch erhöht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so, die Wohnungen entsprechen alle von der Größe her dem Standard für sozialen Wohnungsbau. Wir haben das Konzept ein Zimmer pro Nase, mehr gibt es auf keinen Fall, wenn dann weniger, aber nicht mehr. Und wir ziehen von diesem Standard für sozialen Wohnungsbau nochmal 20% ab und jede Wohnung gibt 20% ihrer Fläche in den Pool von Gemeinschaftsfläche. Und das hat dazu geführt, dass wir zwar individuell relativ kleine Wohnungen haben, die wirken aber gar nicht so klein, weil wir alles aus den Wohnungen rausgelagert haben, was man teilen kann, das sage ich gleich noch. Und das geht halt in einen riesigen Pool von Gemeinschaftsflächen. Und dadurch, dass wir 22 Wohneinheiten haben, haben wir als Gruppe viele verschiedene Gemeinschaftsräume für unterschiedliche Bedarfe. Wir haben einen großen Gemeinschaftsraum, wo wir alle zusammen essen können mit einer Gastroküche. Wir haben einen ruhigen Gemeinschaftsraum. Wir haben so einen Ausweichraum, wo man hingehen kann, wenn man viele Leute zu Besuch hat, weil das passt jetzt in die Privatwohnung nicht mehr so gut. Wir haben Stockwerksbadewannen, weil wir haben die Badewannen aus den Wohnungen rausgeschmissen. Wir haben Coworking Space, weil wir haben auch keine Schreibtische in den Wohnungen. Wir haben die Waschmaschinen im Keller, weil wir haben auch keine Waschmaschinen in den Wohnungen. Eine Werkstatt, einen Jugendraum, einen Kinderraum, eine Schuhschleuse, weil wir wollten, unten, wenn man reinkommt, dann ziehen alle Bewohner und Bewohnerinnen quasi ihre Schuhe und Jacken, lassen die in so einem Raum, der so den Charme von so einer Schweizer Skihütte hat. Und bewegen sich dann auf Hausschuhen durch das Haus, damit man sich quasi im ganzen Haus wie zu Hause fühlt. Damit es nicht nur die private Wohnung ist, weil die ist eben relativ klein, aber ich habe eben diesen riesigen Pool an Gemeinschaftsfläche und habe aber gleichzeitig ziemlich wenig Flächenverbrauch. So, genau. Und man kann eben noch ganz viele andere Sachen teilen. Wir haben zum Beispiel im Wohnprojekt, wir haben 4 gemeinschaftlich genutzte Autos. Das spart einfach wahnsinnig viel private Pkw ein. Der Umstieg auf die E-Flotte, der steht noch an. Dafür haben uns dann jetzt bisher die Ressourcen noch gefehlt, aber das kommt. Und was man sonst noch alles teilen kann an Geräten des täglichen Lebens, an Zeit, an auch ganz vielen. Ich merke, ich kaufe super wenig ein. Ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, aber ich brauchte Adventskranzkerzenhalter. Dann schreibe ich in die Gruppe, wer Adventskranzkerzenhalter? 5 Minuten später habe ich die, ich brauche das nicht mehr zu kaufen.
Ich kann voll mitfühlen gerade, Jennifer. Ich wohne auch in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt, generationenübergreifend. Und ich bin die ganze Zeit am Nicken. Das sieht man ja im Podcast nicht. Weil ich finde auch immer, ja, dieses Teilen, dieser Aspekt von, was kann man alles teilen und wie viel Wohnraum braucht man wirklich, das löst auch ganz viele Diskussionen häufig aus, wenn man mit anderen Menschen darüber spricht. Was ist tatsächlich notwendig? Und ja, bei uns wird auch ein Lastenrad geteilt und die Autos. Und es ist wirklich schön, wenn man überhaupt erstmal darüber anfängt nachzudenken, was kann man eigentlich alles teilen? Wie viele Menschen haben irgendwie ein Raclette im Schrank stehen, was sie eigentlich nur einmal im Jahr brauchen? Und bei uns gibt es dann einen Sharing-Keller für genau solche Dinge, wo einfach jeder reingehen kann und sich Zelt, Isomatte, Raclette-Gerät, Fondue oder so, was auch immer er gerade braucht, nehmen kann und wieder zurückstellt. Und bei unseren Führungen durchs Haus, ja, löst das immer ganz viel erstmal Staunen aus, weil man sich über Dinge bewusst wird, die man sonst gar nicht bewusst hat.
Ja, kleine Anekdote aus meinem Leben. Das ist, wir leben ja nicht in so einem Wohnprojekt, sondern in einem ganz regulären Miethaus. Wir haben aber natürlich auch unsere WhatsApp-Gruppe der Nachbarschaft. Und ich bin immer so penetrant und mache das auch. Wenn ich irgendwas hier für unsere Tochter suche, schreibe ich, wer hat denn noch wie Bauklötze oder sowas abzugeben? Oder keine Ahnung, was neulich hatten wir auch. Also eine Sache, die ja auch geteilt werden kann, Gästezimmer. Ne? Wir bekamen Besuch. Ich habe gefragt, ist irgendjemand übers Wochenende nicht da, dessen Wohnung wir nutzen können? Und siehe da, es funktioniert dann auch da im Kleinen, aber es ist immer komisch und es ist immer, im Moment bin ich es alleine, die das immer wieder da reinschreiben. Ich bin es wieder, ich probiere es nochmal. Vielleicht gibt es ja sowas. Und natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie Lastenräder teilen oder sowas, aber ich würde hoffen, dass es sozusagen auch ohne ein bewusstes Bauprojekt vielleicht sich nach und nach durchsetzt, dass es auch in regulären Nachbarschaften ein Umdenken einsetzt und sowas möglich sein kann.
Ja, und man sieht daran so schön auch diesen zusätzlichen Gewinn, ne? Dass man miteinander ins Gespräch kommt, in Kontakt kommt, voneinander erfährt, vielleicht auch weiß, wie geht's gerade jemandem.
Vielleicht, ich wollte nur vielleicht ganz kurz darauf, was Elisabeth gesagt hat. Ich glaube, dass man da auch total schön nach außen wirken kann. Also du so im Kleinen über deine WhatsApp-Gruppe in der Nachbarschaft und wir jetzt hier zum Beispiel über das Wohnprojekt im Großen. Und Marisha, du hattest das mit dem Lastenfahrrad angesprochen. Wir bekommen jetzt zum Beispiel ein Lastenfahrrad hier, was für die gesamte Nachbarschaft bzw. Gemeinde nutzbar ist. Und dadurch, dass wir hier dann halt das Wohnprojekt sind, haben wir hier quasi die Möglichkeit für Stellplatz und so weiter. Wir machen dann so die Instandhaltung und so, aber gleichzeitig lädt das wieder auch ganz viele Leute von außen ein, daran mitzuwirken und sich zu öffnen. Und ich glaube, wir erleben ja gerade so eine Zeit, wo viele Menschen sich vielleicht eher so ein bisschen verschließen und wir brauchen, glaube ich, diese Momente, wo Menschen sich begegnen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Haus auch einen Veranstaltungsraum, der ist ganz explizit auch für die Nutzung von außen. Und da haben wir schon verschiedenste Sachen auch angestoßen, wie zum Beispiel ein Vernetzungstreffen mit ökologischen Gruppen hier in der Region. Wir hatten einen Workshop von Aufstehen gegen Rassismus und das wird auch total gut angenommen. Also da ist wirklich auch Bedarf da und ich glaube, da hat man auch eine große Möglichkeit, durch ganz einfache Sachen positiv nach außen zu wirken.
Und was ich wirklich toll finde bei euch, ist ja auch die soziale Integration, die ihr leben wollt. Also da bin ich gespannt, wie das sich entwickeln wird, weil oft sind ja solche Bauprojekte dann auch ein bisschen ein Safe Space, eine Bubble für sich von sehr Gleichgesinnten. Das ist natürlich auch schön, weil es ist das Zuhause und man fühlt sich da wohl und man fühlt sich eben zu Hause, auch mit den anderen Menschen, die da mit einem zusammenleben. Aber wenn wir eben auch über bezahlbares Wohnen und Integration und durchmischte Stadt und so weiter sprechen, dann ist es ja eben auch wichtig, dass sowas auch für Menschen möglich wird, die da vielleicht gerade nicht dran denken oder die vielleicht den Wunsch haben, aber es sich nicht leisten können. Und das finde ich wirklich bemerkenswert bei eurem Projekt, dass ihr das auch mitdenkt.
Ja, total. Und das war uns auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil es gibt total diese Wohnprojekt-Bubble. Ich glaube, ein Teil, wie man dagegen wirken kann, ist einmal dieses Mehrgenerationen, dass man eben ganz bewusst verschiedene Generationen anspricht. Wir haben ja auch, also wir haben auch WGs für Berufsanfänger, Berufsanfängerinnen, Studierende. Wir haben Clusterwohnungen für eher ältere Menschen. Und wir haben eben auch diese, das hatte ich ja bereits gesagt, diese vier Wohnungen, die wirklich nur an Menschen von dieser sogenannten Gundelfinger-Kartei, also Menschen mit Fluchthintergrund vergeben werden. Und was halt eben, und da breche ich eine Lanze fürs Mietshäuser-Syndikat, bei Mietshäuser-Syndikatsprojekten können eben alle Menschen mitmachen, unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen, weil die Finanzierung solcher Projekte, die läuft eben über eine solidarische Finanzierung. Was man mitbringen muss, ist Zeit und Engagement. Das ist wichtig. Das ist natürlich auch eine Ressource, ne? Das hat auch nicht jeder. Aber ja, da guckt man, ich glaube, da guckt man in gemeinschaftlichen Wohnprojekten auch sehr drauf, wer kann hier mehr leisten, wen tragen wir mit und so weiter. Und oft zeigt sich dann auch erst im Verlauf, welche Menschen dann in anderen Bereichen Dinge einbringen. Aber nur noch mal kurz, um einen Punkt mit der Finanzierung abzuschließen. Wir haben die letzten Jahre quasi auf Veranstaltungen, Märkten etc. verbracht und haben dafür geworben. Und wir haben mehrere hundert Menschen, Direktkreditgeber, Direktkreditgeberinnen, die uns halt Geld geliehen haben. Und das zählt dann als unser Eigenkapital und die Menschen, die bei uns mitmachten, brauchten eben kein Eigenkapital, um hier mitmachen und mitwohnen zu können. Bei den Mieten fangen wir das dann auch noch auf über ein solidarisches Mietsystem. Also wir haben so Bieterverfahren. Das heißt, Menschen geben an, wie viel Miete sie bezahlen können. Manche können ein bisschen mehr zahlen, manche müssen ein bisschen weniger zahlen, so dass wir wirklich versuchen, dass hier jeder, also es muss natürlich passen, aber es soll nicht von den finanziellen Ressourcen abhängig sein. Und wir wollen aus dieser Bubble raus und sind da, glaube ich, ganz gut.
Ja, wenn ich euch so zuhöre, denke ich, es hängt schon sehr viel an den Rahmenbedingungen, in denen man ist und ob man zum Beispiel die Rahmenbedingungen hat, wie bei euch, Jennifer, um sich so einbringen zu können. Was für Möglichkeiten gibt es, sich einzubringen, wenn man nicht an so einem Projekt beteiligt ist, zur Miete irgendwo wohnt? Elisabeth, du hattest gerade schon erzählt, WhatsApp-Gruppe mit der Nachbarschaft, also einfach Vernetzung lokal, das kann viel bringen. Aber wenn ich mich für Bauen und Wohnen sozusagen spezifisch einbringen möchte, wie geht das?
Ja, der Punkt ist, glaube ich, wie bei so vielen Punkten mit dem Klimaschutz, dass wir natürlich ganz viel im Kleinen individuell erreichen können, indem wir natürlich unsere Heizung 2 Grad kälter stellen und dafür einen dicken Pulli und dicke Socken anziehen. Das hilft zum Beispiel, um den Fußabdruck zu reduzieren. Man kann Freunde einladen und gemeinsam kochen. Das heizt auch die Wohnung ein. Man kann bei der nächsten Renovierung darauf achten, welche Farben oder welche Materialien man eben verwendet. Man kann sich in seiner Kommune dafür stark machen, dass immer mehr abgepflastert und entsiegelt wird, dass keine Schottergärten mehr gibt und so weiter. Das kann man zum Beispiel im Kleinen machen. Wir laden natürlich auch alle ein, bei Architects for Future mitzumachen und sich da zu engagieren. Dafür muss man nicht Architektin oder Architekt sein, sondern alle sind willkommen. Im Moment gibt es übrigens auch eine europäische Petition, die wir mit unterstützen, die heißt House Europe. Die könnt ihr ja vielleicht in die Shownotes packen. Da brauchen wir nämlich noch ganz viele Unterschriften, die das Bauen europaweit nachhaltiger machen soll. Dafür setzen wir uns da ein. Der Klimastreik ist was, aber natürlich auch, und das ist mir besonders wichtig, entsprechend wählen zu gehen und entsprechend Druck auf die Politik auszuüben. Denn wie bei so vielen Dingen ist einfach, sind die großen Stellhebel im System, in der Politik, in der Wirtschaft. Und da ist es eben wichtig, dass es die entsprechenden Regularien, die entsprechenden Rahmenbedingungen gibt, dass Solardächer vereinfacht werden, dass der Einbau von Wärmepumpen vereinfacht wird. Das ist ja auch alles schon im Kommen, aber es wird halt eben auch massiv öffentlich Druck daraus ausgeübt, dass es gestoppt wird oder verlangsamt wird. Und gerade was das Bauen zum Beispiel angeht, müssen wir da auch auf die Baugesetze gucken. Die sind halt im Moment in Deutschland sehr auf den Neubau ausgerichtet, denn die wurden geschrieben in einer Zeit, wo wir nach dem Krieg waren, wo es um Wiederaufbau ging und so weiter. Jetzt haben wir aber natürlich andere Herausforderungen, und das heißt, auch unsere Baugesetze müssen diesen neuen Herausforderungen angepasst werden und den Umbau und das bauende Bestand in den Fokus nehmen, das einfacher machen und eben zum neuen Normal werden lassen. Und das fängt auch an in dem Selbstverständnis vielleicht von PlanerInnen und von ArchitektInnen sozusagen, aber eben auch da rein, wie Jennifer schon gesagt hat, für was vergibt eine Kommune denn ihr Bauland? Ne? Mhm. Vergibt sie das an einen Investor oder an eine Investorin, die eher ein Luxusprojekt da wieder draufsetzt und große Rendite einfahren will? Oder ist es eben die Baugruppe, die eher vom Miethaus-Syndikat kommt und gemeinwohlorientiert wirtschaftet? Oder kann man Discounter dazu verpflichten, über sie zu bauen? Ne? Also wenn wir das zum Beispiel sehen, auch das wäre natürlich ein Neubau, aber das ist auf einer Fläche, auf Parkplätzen, wo im Moment gerade ganz viele Autos stehen, kann alles überbaut werden. Eingeschossige Discounter zum Beispiel in den stark nachgefragten Innenstädten auf den bestehenden Gebäuden einfach ein, zwei Geschosse aufsetzen. Das ist eigentlich in der Regel immer möglich, wird aber gerade durch die Baugesetze eben sehr erschwert und verkompliziert. Und da müssen wir quasi als große Gesellschaft ran, und das geht nur über den politischen Druck. Also mit Streiken gehen und entsprechend wählen.
Elisabeth hat schon unheimlich viele gute Sachen gesagt. Ich würde daraus gerne den einen Punkt aufgreifen, die Vergabe an, wenn denn gebaut wird, also an neuen Baugrundstücken, an gemeinwohlorientierte Wohnprojekte. In letzter Zeit gab es immer wieder auch politisch Äußerungen. Es war teilweise auch hier in Baden-Württemberg im Koalitionsvertrag stand drin, dass Mietshäuser-Syndikat und kleinere Genossenschaften einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass eben sozialverträglich gebaut wird und bezahlbare Mieten geschaffen werden. Aber es braucht da dann eben auch den nächsten Schritt. Es braucht dann eben auch das Commitment, das für diese Akteure überhaupt möglich zu machen, da mitzuwirken. Weil es reicht nicht zu sagen, ja, ihr könnt euch damit drauf bewerben. Weil die Situation ist so schwierig geworden, auch noch viel schwieriger jetzt für die neuen Wohnprojekte. Wir sind da mit einigen hier in Kontakt, als wir das damals hatten. Und unsere Zeit war schon sehr schwierig, als dann Corona kam und die Förderungen änderten sich ständig und so weiter. Dass dann eben auch wirklich Baugrundstücke bevorzugt an solche Projekte vergeben werden, dass die Preise angepasst werden, dass es zum Beispiel zinsfreie oder zinsgünstige Kredite gibt, weil diese Gruppen, diese Menschen, die da so viel Herzblut und so viel ihrer Zeit reinstecken, haben eben nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten wie große Wohnungsbauinstitute. Und ich glaube, da kann man sich super gut zum Beispiel im Mietshäuser-Syndikat und wahrscheinlich ähnlichen Gruppen engagieren.
Es gibt ja so tausend Punkte, über die ich stundenlang mit euch sprechen könnte. Ich finde es total spannend, wie viel wir über soziale Gerechtigkeit auch diskutiert haben. obwohl wir erstmal ja mit ökologischer Nachhaltigkeit angefangen haben. Und ja, man merkt einfach, wie eng das alles zusammengehört und dass wir das gar nicht ja so als einfaches Problem, was wir ganz einfach lösen können, betrachten können, sondern irgendwie auch in ganz viele andere Wirkbereiche hineindringt.
Ich kann noch einen Aspekt mit reinbringen, der mich erschrocken hat, denn es gibt auch eine Studie darüber, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen steigenden Mieten und der Willigkeit, rechte Parteien zu wählen. Und das heißt, wenn wir jetzt über dieses nachhaltige Bauen sprechen, sind wir ja ganz schnell beim Wohnungsbau, weil da wird eben immer gesagt, wir müssen mehr bauen, damit die Mieten runtergehen. Da, um da reinzugehen, das hat aber die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass das nicht wirklich funktioniert. Die Mieten werden nicht bezahlbarer und es passt sich nicht an. Ganz im Gegenteil, gerade in den Metropolen steigt der Anteil an Miete für die Menschen und das heißt, und auch auf dem Land, und das heißt eben auch, dass sich dadurch auch eine Demokratiegefährdung durchs Land zieht. Und das machen wir uns überhaupt nicht klar, welche Zusammenhänge da sind. Und wie gesagt, mindblowing, erschreckendes Mindblowing sozusagen.
Ja, da möchte ich gerne unbedingt noch was zu sagen. Und zwar, um nochmal auf diesen Prozess, auf diesen Aspekt Selbstverwaltung zu kommen. Also unsere Gruppe, wir sind Mieterinnen und Mieter. Aber wir sind auch unsere eigenen Vermieter, Vermieterinnen durch dieses Konstrukt. Und wir hatten es jetzt sogar schon in der ersten Phase, also wir hatten ein Bieterverfahren und hatten jetzt ein neues Bieterverfahren. Und die Mieten sind bei uns sogar schon ein bisschen gesunken, weil wir einfach erstmal noch mit mehr Puffer gearbeitet haben und so. Und diese Miete, also sie ist bei uns natürlich auch durch die Veränderung der letzten Jahre höher geworden, als wir das gedacht hatten. Aber sie wird so bleiben, sie wird nicht weiter steigen. Und ich glaube, mit dem Sinne, was Elisabeth sagte, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen steigenden Mieten und auch das Wählen bestimmter Parteien, finde ich das so wichtig. Zusätzlich noch zu dem Aspekt, dass ich glaube, dass Leben in Gemeinschaft auch ein ganz aktiver Beitrag zur Demokratieförderung ist. Alleine für die Kinder. Wir haben hier ein Haus mit fast 25 Kindern, die hier durchs Haus pesen und das Haus noch mit am allermeisten nutzen. Und da gibt es auch, die wachsen quasi gemeinsam auf. Die erleben viele Erwachsene. Es gibt Kinderpläne. Es gibt eigene Räume, die sie gemeinschaftlich nutzen. Sie erleben das hier ganz aktiv, wie ihre Eltern oder andere Erwachsene sich einbringen, gemeinsam Entscheidungen treffen. Ich sag mal, hierarchiefrei. Klar, es gibt immer Hierarchien, aber erstmal hierarchiefrei zusammenleben, zusammenarbeiten und versuchen, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das wollte ich nur an Elisabeths Punkt noch anhängen.
Total. Ja, wir fragen unsere Gäste immer ganz gerne am Schluss, gibt es eine Sache, die ihr zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
Eine Sache.
Oder zwei.
Ja, vielleicht mache ich eine große sozusagen und betone nochmal, Wohnen ist laut UN-Menschenrechtserklärung ein Grundrecht. Das heißt, auch da spielt das rein, dass das eigentlich nicht dem freien Markt unterworfen werden sollte. Und jeder und jede hat ein Recht auf sicheres Wohnen, auf ein sicheres Zuhause. Und gleichzeitig beuten wir eben unser großes Zuhause, unser gemeinsames Zuhause, unseren Planeten mit dem Bauen massiv aus. Und da müssen wir eben alle, und das wäre quasi mein Schlusswort, dann wirklich alle aufstehen und laut werden, sich engagieren, sich informieren, drüber sprechen.
Ja, vielleicht aus meiner Perspektive und von dem ganzen Prozess der letzten Jahre, weil ich weiß nicht genau, ob wir es gestartet hätten damals, wenn wir damals gewusst hätten, was alles so auf uns zukommt. Aber ich bin immer wieder fasziniert, was es für eine Hebelwirkung hat, die Verbindung mit anderen Menschen, sich zusammenzuschließen, gemeinsam was zu starten, was es dann alles für Möglichkeiten gibt, was für Fähigkeiten, wie gut wir uns gegenseitig bereichern. Und deshalb wäre, glaube ich, mein Schlusswort, einfach starten, wenn man gerne gemeinschaftlich Sachen möchte. Der Rest kommt dann von ganz alleine und es finden sich Mitstreiter und Mitstreiterinnen und auf einmal klärt sich ganz viel von selbst. Ich werde oft gefragt, wie es denn jetzt ist, nachdem wir eingezogen sind, ob es denn so ist, wie ich es erwartet habe. Und ich sage ganz oft, es ist noch viel toller, weil einfach, klar, es gibt natürlich auch immer Probleme, aber ich finde, die Möglichkeiten, die sich so ergeben durch den Zusammenschluss mit anderen, das kann man vorher gar nicht so abschätzen, was dann alles entstehen kann.
Ja, vielen Dank euch beiden fürs Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt und ja, vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass ihr da wart.
War schön.
Danke,
mit euch,
dass ihr das Thema aufgemacht habt.
Ja.
Ja, Marisha, wie ging es dir in dem Gespräch und beim Zuhören? Was hängt dir nach?
Ja, vor allem so zwei Eindrücke. Das eine total toll, einfach wie viel Wissen und Engagement die beiden an den Tag legen. Und das genau hat mir Spaß gemacht und war irgendwie so ansteckend. Und das andere, einfach dieser Bausektor, das sind so krasse Zahlen, über die wir einfach gar nicht reden. Und das hängt mir echt noch sehr nach.
Ja. Mir ging es so, dass ich schon als jemand, die zur Miete wohnt, immer mal wieder dachte, oh, ich habe auch viele Möglichkeiten nicht und habe dann mich gefragt, was ich eigentlich tun kann. Und ich glaube, viel davon ist schon auch einfach dieses Thema erstmal überhaupt im Kopf zu haben und dann sich anzugucken, was macht denn die lokale Wärmeplanung bei mir und wie kann ich mich allgemeiner für die Wärmewende auch einsetzen. Also Wärmepumpen sind ja eigentlich Wunder der Effizienz und da denke ich, das müsste sich doch eigentlich durchsetzen. Aber gerade sehen wir ja doch eher Rückschritte statt echter Technologieoffenheit, wo wir jetzt gerade eben wieder eher zurück zu Gas und Fossilen uns wenden. Und das finde ich ziemlich frustrierend, aber deswegen braucht es da, glaube ich, auch Engagement.
Voll.
Und aber wo ich mich doch sehr angesprochen fühle in Bezug auf, was man so machen kann, ist die lokale Vernetzung. Also gerade die ganzen Sachen, die mit Nachbarschaft und stärkeren Gemeinschaften, dem Zusammenleben und so weiter zu tun haben, das kann natürlich wirklich jeder machen, auch ich. Also ja, da habe ich das Gefühl, es ist auch eigentlich wie eine große Präventionsmaßnahme, auch für Katastrophenfälle, aber auch in Bezug auf Einsamkeit, in Bezug auf Hitze, in Bezug auf egal eigentlich was für Krisenzeiten. Also ja, ich glaube Nachbarschaftsnetzwerke, in denen Dinge geteilt werden, wo man aufeinander achtet, wo ich überhaupt weiß, wer wohnt neben mir, wer sind die Menschen da, wie geht es denen und so. Das ist, glaube ich, total wichtig und kann noch voll gestärkt werden, gerade in Zeiten, wo wir irgendwie so viel in sozialen Medien abhängen. Vielleicht können wir da einfach weiterknüpfen, was in Covid begonnen wurde und einfach mal wieder mit den Nachbarn in Kontakt aufnehmen.
Ja, da fällt mir gerade ein, wir hatten am Wochenende eine größere Versammlung. Ich wohne ja in einem Wohnprojekt, hatten eine Wohnprojekteversammlung und da waren auch die Kinder dabei und wir haben darüber gesprochen, was ist denn so wertvoll hier an diesem Miteinanderwohnen. Und meine Tochter sagte, vor allem, dass man alle kennt. Und das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Das ist ja so ein bisschen die Basis. Ich muss erstmal alle kennen, damit diese anderen Sachen überhaupt gelingen können. Und fand das schön, wie sie das auch, obwohl sie ja darin aufgewachsen ist, doch als nicht selbstverständlich betrachtet, gesagt hat, ihre Freundin, die kennt nicht mal die Nachbarn, die neben ihr wohnen. Und wie sehr das auch ja deutlich macht, wie isoliert wir häufig leben. Ja. Und dass es einfach überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, mit den Nachbarn in Kontakt zu sein, überhaupt im Treppenhaus vielleicht zu grüßen oder mal um Eier zu fragen oder so.
Ja, bei euch geht es ja noch viel weiter, oder?
Klar, genau, das geht noch weiter. Da gibt es auch unsere Nachbarn, der fährt die Kinder einmal die Woche zur Kita oder man tut sich mit Familien zusammen. Da gibt es die Nachbarn, die irgendwie abends bei uns auf dem Sofa sitzen, damit wir mal raus können. Genau, alles Mögliche, was man tatsächlich so in Unterstützung bekommen kann, aber natürlich auch Einkauf und ne, so Pipapo. Und ich finde, das ist nochmal so eine schöne Brücke, auch so dieses, vielleicht ist es notwendig, dass wir nochmal die Art und Weise überhaupt überdenken, wie wir eigentlich leben. Vieles kommt uns als so normal in Anführungsstrichen vor und wir reflektieren vielleicht gar nicht, was ist uns denn als normal aus unserer Herkunftsfamilie überhaupt mitgegeben worden. Was wird uns denn als normal von Medien vielleicht auch vermittelt? Ja, das klassische rein Einfamilienhaus oder so. Was sind denn so die Bilder, die wir alle im Kopf haben, wie man eigentlich leben müsste, was so das Ziel ist? Und stattdessen auch nochmal so zu hinterfragen, was brauchen wir denn tatsächlich? Wie viel Wohnraum? Welche Dinge brauchen wir? Was brauchen wir neu? Was kann man auch gebraucht kaufen? Das ist irgendwie... Ja, das wird einfach so selbstverständlich weitergetragen, ohne da einfach mal so einen Cut zu machen und erstmal nochmal so, okay, was brauche ich wirklich, wie möchte ich leben? Natürlich brauchen wir eigentlich vor allem ein Dach über dem Kopf, ein warmes Zuhause, ja, Zugang zu Grünflächen, aber ja eben auch genau dieses Mehr an sozialer Gerechtigkeit und Gemeinschaft.
Oder vielleicht auch manchmal ein kühles Zuhause.
Ja, auch das.
Eben, integrierte Wärme- und Kälteplanung.
Genau.
Ja, und überhaupt, die Themen sind halt wieder so verknüpft und das ganz Große von wie wollen wir leben, was ist uns wichtig, was sind die Werte, die unser Zusammenleben formen, hängt zusammen mit der Frage, wie wohnen wir, wie bauen wir. Ja, und das passt eigentlich auch ganz gut schon zur nächsten Episode, denn da zoomen wir nochmal raus und es geht dann darum, wie Gesundheit insgesamt funktioniert. Also wir sprechen über verschiedene AkteurInnen im Gesundheitswesen und aber auch darüber hinaus, was für unsere Gesundheit wichtig ist, wer da alles mit reinspielt und wie wir auch noch mehr dafür sorgen können, dass wir gesund leben können.
Ja, und wenn ihr ähnlich viele Aha-Momente wie wir heute hattet, oder gerne Aha-Momente bei anderen Menschen auslösen möchtet, was das Thema Bauen, Wohnen, Gesundheit, Klima und Umwelt angeht, dann teilt diese Folge wie immer sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, wenn wir viele Menschen erreichen, die vielleicht auch noch gar nicht diesen Podcast kennen oder sich auch noch wenig mit diesen Themen beschäftigt haben. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.